SWR 2 Forum. Mythos Beatles. Was bleibt von der berühmtesten Band der Welt? Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Paul quits the Beatles. Paul McCartney verlässt die Beatles. So lautete die Schlagzeile auf der Titelseite des englischen Daily Mirror am 10. April 1970. Und die wohl wichtigste und erfolgreichste Rockband aller Zeiten war damit Geschichte. Für die Musikwelt das Ende einer Ära, für Fans ein Schock und für die Medien ein Anlass zu Spekulationen. War womöglich Yoko Ono, John Lennons rätselhafte Muse, an allem schuld? Heute, 50 Jahre später, hat sich die Aufregung gelegt. Die Magie der Beatles und ihre Musik ist aber immer noch da. Was macht ihre Faszination aus? Was hat sie so einem solchen Mythos gemacht? Und warum werden Songs wie Let It Be oder Yesterday oder Come Together nach wie vor millionenfach gehört? Darüber wollen wir reden heute im SWR 2 Forum. Peter Kemper ist langjähriger Redakteur des Hessischen Rundfunks, Autor etwa für die FAZ, hat auch Bücher über die Beatles geschrieben und war in jenem April, als die Kunde von ihrer Trennung um die Welt ging, 19 Jahre alt. Wissen Sie noch, Herr Kemper, wie und wo Sie davon erfahren haben?
Also ich habe davon auf dem Schulhof erfahren und ich war, muss ich leider sagen, gar nicht so sehr geschockt. Also mich hat zum Beispiel der Tod von Jimi Hendrix 5 Monate später wesentlich mehr schockiert, denn man hatte ja schon mitbekommen, dass das innere Band der Beatles, so will ich es mal nennen, Anfang des Jahres 70 wirklich zerrissen war. Das hat ja schon angefangen mit dem weißen Album, wo sie wirklich individualistisch produziert haben, kaum noch als Band im Studio waren. Und damals war es eben Paul, der diesen Ausstieg verkündet hat. Aber John Lennon hatte ja vorher in Interviews auch schon immer angedeutet, dass er die Beatles verlassen wollte. Und wie man heute weiß, gab es also selbst in der Frage des Ausstiegs, der Auflösung der Gruppe, so eine Art Überbietungswettbewerb zwischen McCartney und Lennon. Lennon soll damals gesagt haben, auf jeden Fall war es nicht Paul, der gegangen ist, sondern ich habe ihn fallen lassen. Also man merkt, da war das Tischtuch zu dem Zeitpunkt zwischen den beiden zerschnitten.
Frank Goosen ist Schriftsteller und Kabarettist. Gerade hat er in der Kiwi-Musikbibliothek ein Bändchen über sein persönliches Verhältnis zu den Beatles veröffentlicht. Herr Goosen, Sie haben sich dafür auch konzentriert und chronologisch durch alle Beatles-Alben nochmal durchgehört. Wie wehmütig waren Sie nach Abbey Road und Let It Be, diesen letzten Alben, denen das Ende eben schon eingeschrieben war?
Ach, wehmütig eigentlich nicht. Es gehört zur Faszination der Beatles dazu, dass sie auch in diesen Momenten eigentlich vor allem positive Gefühle erzeugen, jedenfalls bei mir. Ich gehöre auch nicht zu denen, die das übermäßig bedauern, dass die Beatles sich getrennt haben. Das hat uns, glaube ich, auch davor bewahrt, dass sie vielleicht mal mittelmäßige oder vielleicht sogar schlechte Platten gemacht hätten. Ich habe mich einfach daran erfreut, dass mir das immer noch genauso viel bedeutet wie früher. Ich würde sogar fast sagen, noch mehr.
Der dritte in unserer Forumsrunde heute ist Mike Brüggemeier, Kulturjournalist bei der Zeitschrift Rolling Stone und beim Deutschlandfunk und auch Buchautor. Sie arbeiten gerade an einem Artikel über die letzten Tage der Beatles. Welcher Aspekt dieser ganzen Geschichte hat Sie am meisten fasziniert oder beschäftigt?
Na, eigentlich hat mich am meisten daran fasziniert, dass es immer noch eine Freundschaft gab für sehr, sehr lange Zeit und dass eigentlich alle irgendwie noch an dieser liebgewonnenen Band festhalten wollten, relativ lange. Und selbst als man eigentlich schon dachte, es sei vorbei, haben sie immer noch darüber diskutiert, ob sie nicht doch noch mal eine Platte machen etc. Es gab immer Momente, auch bei den später so als Dokument der Trennung verstandenen Sessions zu dem Album Let It Be, in denen sie sich sehr, sehr nahe waren und in denen man merkte, okay, das sind Freunde und die lieben sich auf eine Art, auch wenn sie sich mittlerweile voneinander entfremdet haben.
Aber es hatte sich angebahnt, also als es an die Aufnahmen zu Abbey Road ging, da hatte Produzent George Martin die Band eigentlich schon abgeschrieben, schreiben Sie. Es lief also schon länger auf diese Trennung zu. Sprechen wir da von Wochen, von Monaten, von Jahren?
Also ich würde tatsächlich sagen, die Band hörte eigentlich auf eine Art schon auf zu existieren, als sie ihr letztes Konzert gespielt haben. Weil eine Band ist nur dann eine Band, wenn alle etwas dazu beitragen können. Und das ist am einfachsten und offensichtlichsten, wenn man auf einer Bühne steht.
Aber ihre Großtaten und ihre Entdeckung des Studios als Instrument und so, das fing damit ja alles erst an, ihre richtige Weiterentwicklung.
Das fing damit an, aber gleichzeitig war es ja so, dass der Ausstieg aus der Band im Sommer 1968 war Ringo Starr, weil er meinte, er fühlt sich nicht mehr als Teil des Ganzen. Der kam dann nachher wieder zurück, aber er war 1968 kurzzeitig nicht mehr bei den Beatles. Im Januar 1969 ist George Harrison ausgestiegen. Der kam dann auch zurück, aber es waren eben die beiden, auf denen nicht so sehr das Spotlight lag, die als erstes bei den Beatles ausstiegen. Und der Grund dafür ist, meiner Meinung nach eben genau das, dass sie eben als Band schon damals nicht mehr wirklich existiert haben. Und was dann kam, die Experimente, das sich selbst finden und so, war alles Teil einer Emanzipation der Leute von der Band. Das war bei Len so, das war, der zudem noch gemerkt hat, dass der Ruhm nicht das ist, nachdem er immer gesucht hat und dann eben sehr, sehr lange überhaupt gesucht hat, was ist es eigentlich, was mir in meinem Leben fehlt, und als quasi schwacher Anführer die Band auch nicht mehr zusammenhalten konnte. Und ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt hat dabei, dass die Beatles schließlich zerbrochen sind. Und diese ganze Yoko Ono-Geschichte, die man dann immer gerne erzählt, ist eigentlich Quatsch.
Herr Kemper, Sie sagten schon, das hat man auch als Fan der Beatles kommen sehen. War das so richtig Thema? Wurde da sozusagen auf dem Schulhof drüber gesprochen? Oder wie sehr hat Sie das bewegt damals?
Das hat mich schon sehr bewegt. Ich meine, da muss ich da nochmal in die Zeit zurückversetzen. Das gab natürlich nicht diese Kommunikation über popkulturelle Themen wie heute. Es gab ja auch kaum eine Zeitschrift, über die man überhaupt informiert wurde. Also ich glaube, der Rolling Stone hat sich in den USA 67 gegründet. Der war hier überhaupt nicht zu haben, was man hier lesen konnte. Man kam sehr schlecht dran, war der Melody Maker aus England oder der New Musical Express, und ansonsten hat man seine Informationen aus Bravo bezogen. Es gab, glaube ich, damals noch Sounds, aber die waren hatten mit den Beatles wenig zu tun. Das war erst eine Zeitschrift, die sich vor allem für Free Jazz interessierte und dann für Krautrock. Also es war erstens mal schwierig, an Informationen zu kommen über die vermeintlichen Hintergründe dieser Trennung. Das wissen wir heute alles viel besser. Die Geschichte ist, würde ich sagen, vielleicht bis in die letzte Rede, den letzten Satz, den jemand gesprochen hat, inzwischen erforscht. Man bekam natürlich mit, dass die Beatles nicht mehr diese verschworene Einheit, dieser Männerbund war, der sie lange waren. Alle hatten inzwischen Familien, von jedem der vier waren Soloalbum auf dem Markt. John Lennon hatte sich im Grunde von der Band absentiert mit seinen Aktionen, Bad Peace und so weiter. Jeder wusste, dass Yoko Ono ihm inzwischen wichtiger war als sein alter Freund Paul McCartney. Und ja, ich meine, ich halte diese Frage, ob Yoko Ono wirklich der Spaltpilz war, im Grunde für nicht ganz zu beantworten. Das kann man so und so sehen. Natürlich, glaube ich, hat ihre Anwesenheit schon während der Aufnahmen zum Weißen Album für Spannungen in der Gruppe gesorgt. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich würde sie nie irgendwie als Hexe titulieren oder so. Sie war das Beste, was Lennon damals passieren konnte, denn sie hat ihm ganz neue Horizonte eröffnet. Sie hat ihn mit der modernen Kunst, mit Fluxus und so weiter bekannt gemacht. Also im Grunde war sie für Lennon die Möglichkeit zur Emanzipation von der Band auch.
Jetzt sagen wir also, sie waren schon noch gute Freunde und Yoko war es auch nicht. Wie kann man es denn vielleicht am besten zusammenfassen, woran es letztlich gescheitert ist? War diese Karriere so groß, hält man das einfach nicht länger als ein Jahrzehnt aus? Herr Gosen, was ist Ihre Version?
Ja, das wäre zum Beispiel ein Punkt, den ich so betonen würde. Ich glaube, dass auch die Kombination von zwei solchen Egos wie Paul McCartney und John Lennon immer nur für eine gewisse Zeit gut gehen kann. Und sie haben ja auch in einer relativ kurzen Zeit, nämlich eigentlich nur innerhalb von 7 Jahren, all ihre Großtaten vollbracht. Und wenn man die Archivaufnahmen sieht, da sind dann zwar viele unterschiedliche Versionen oder Demo-Versionen, aber es tauchen zum Beispiel kaum unveröffentlichte echte Songs auf. Das heißt, die haben sich auch in der Zeit weitgehend auserzählt. Ich glaube tatsächlich, auf dem Niveau kann es nur in einer begrenzten Zeit gehen.
Und was nochmal diese Freundschaft angeht, die Herr Brüggemeier erwähnt hat, also es sind auch letztes Jahr Aufnahmen von Gesprächen aufgetaucht, die darauf hinweisen, dass sie tatsächlich auch noch Zukunftspläne hatten. War das dann einfach eine unglückliche Misskommunikation? Also war die Trennung dieser wichtigsten Popband der Geschichte auf eine Art auch ein Versehen? Herr Brüggemeier.
Na, ich glaube nicht, dass es ein Versehen war. Ich glaube, es ist schon so, dass sie eben einerseits alle noch an der Band hingen, aber andererseits eben merkten, es geht zu Ende. George Harrison hat gemerkt, ich möchte lieber meine eigenen Sachen machen. John Lennon war erstmal heroinsüchtig, hat auch kaum noch Songs geschrieben, war in seinen Kunstaktionen irgendwie damit beschäftigt und die Energie war da abgegangen. Und Ringo Starr machte Filme. Und also man merkte einfach, so eine Band ist ja immer ein Kompromiss und die Frage ist, wie lange teilen die Mitglieder einer Band die gleiche Vision und können daher damit leben, dass man auch mal Zugeständnisse machen muss.
Ich möchte noch ergänzen, also ich glaube eigentlich, dass Paul McCartney der Einzige war, der noch wirklich an diesem Bandgedanken festgehalten hat. Ich meine, man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, 69, als sie dann anfingen am 2. Januar da mit den Proben da für das neue Album in den Twickenham Filmstudios, das war ja alles sehr provisorisch. da war, glaube ich, Paul McCartney der Einzige, der diesen kollektiven Spirit der Beatles wirklich vermisst hat. Und ich glaube, es war ja auch seine Idee, dass man wieder zu den Anfängen, zu einer kleinen Rock'n'Roll-Band zurückgehen wollte. Das war ja die Idee dieser Get Back oder später Let It Be Sessions. Und Lennon hat später mal gesagt, wir hörten auf, eine Band zu sein, als wir aufhörten, zusammen in Schallplattenläden zu gehen und uns unsere Lieblingssingles anzuhören. Also auch das, was Herr Brüggemeier eben angedeutet hat, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wir sind ein Kollektiv, was an einem Strang zieht, das war nicht mehr da. Und ich fand eben, dass Get Back von McCartney ist im Grunde letzter verzweifelter Versuch war, um dieses Zusammengehörigkeits der Band noch einmal zu stärken. Er wollte eben zu den Ursprüngen zurückgehen und das hat dann nicht funktioniert mit dieser kleinen Rock'n'Roll-Band.
Vielleicht verlassen wir mal die Innenansicht. Die Welt war damals natürlich schockiert oder die Fangemeinde auf jeden Fall. Aber es waren die Reaktionen auf Abbey Road, glaube ich, was heute als Meisterwerk und krönender Abschluss ihres Arbeitens gilt, damals eher durchwachsen in den Kritiken. Hatte der Zeitgeist sich schon von ihnen entfernt auf eine Art?
Na, es war schon so, dass zu dem Zeitpunkt die Zeichen eher auf großem Rock standen. Also es gab auf einmal die Technik, große, laute Rockkonzerte stattfinden zu lassen, Festivals stattfinden zu lassen. Auf einmal waren Bands wie The Who oder Jimi Hendrix und so weiter durchaus sehr gefragt und die Beatles haben nicht mehr live gespielt. Sie waren also eigentlich quasi nicht mehr Teil der Szene und Teil des Lebens in dem Sinn, wie es andere Bands waren, die man sich anschauen konnte, die um die Welt tourten. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, warum sich die Leute dann schon auch ein bisschen von der Band entfremdet haben. Das hat sicherlich eine große Rolle gespielt.
Jetzt verstehe ich auch Ihr Argument mit der Bedeutung des Live-Spielens. Natürlich, die wurden dann mehr und mehr so eine theoretische Band. Und was ansonsten genau den Zeitgeist betrifft, also das Ende der Beatles fällt ja auch mit dem Wechsel der Jahrzehnte zusammen. Diese revolutionären 60s endeten in einer gewissen Katerstimmung, weil das mit Liebe und Frieden doch nicht so richtig hingehauen hatte. Es begannen die 70er. Ist auch diesbezüglich das Ende der Beatles irgendwie passend oder folgerichtig?
Auf jeden Fall. Also wenn man sieht, dass die 70er werden gerne die Me-Decade genannt, also die Dekade, in der Selbstfindung und sowas eine größere Rolle spielte als Solidarität und gesellschaftliche Revolution 68 und so. Auf einmal zog man sich zurück. Und natürlich muss die Band, die quasi die 60er bespielt hat und geprägt hat, sich dann auch zurückziehen. Da muss auch jeder sich selbst finden. Und das kann man nicht innerhalb von einer Band tun. Das muss man außerhalb der Band tun.
Herr Gosen, Sie haben jetzt schon mehrmals dieses Wort auserzählt gebraucht und dass es vielleicht auch ganz okay gewesen sei, dass die Beatles sich getrennt haben. Glauben Sie also tatsächlich, dass wenn John Lennon am Leben geblieben wäre und die vier sich irgendwann wieder zusammengetan hätten, es wäre nichts Bemerkenswertes mehr bei herumgekommen?
Zumindest besteht für mich die Gefahr, dass es so gewesen wäre. Und das hätte ich jetzt speziell bei den Beatles einfach überhaupt nicht ertragen, dass die mittelmäßiges Zeug machen. Die Selbstfindung musikalisch war, finde ich, bei John Lennon auch 1980 noch nicht abgeschlossen. Denn mit dem Abstand von 40 Jahren empfinde ich einige der Songs auf Double Fantasy von John Lennon auch eben ein bisschen sentimentaler, als ich es damals gefunden habe. Mit 14 fand ich einfach toll, dass der neue Musik gemacht hat.
Ich sage kurz dazu, das war das Album, mit dem er ein Comeback gestartet hat, zusammen mit Yoko Ono 1980 nach langer Pause und kurz vor seinem Tod.
Genau, und ich hätte spannend gefunden zu gucken, wenn er länger gelebt hätte, ob er wieder zu seiner Schärfe zurückgefunden hätte, auch zu den originelleren, abgedrehten Texten, die er bei den Beatles gebracht hat. Und an dem Punkt war er noch nicht. Und wer weiß, was da noch gekommen wäre. Aber wenn man sich in den 90ern anguckt, wie die Anthology gemacht haben, so die Interviews dazu, ehrlich gesagt, wenn ich mir das heute angucke, kommen die mir älter vor als die Mitte 50, die sie damals waren.
Ich sage auch hier kurz dazu, die Anthology in den 90ern war so eine Dokumentationsreihe, Filme und CDs mit ganz viel Archivmaterial und einigen ausgegrabenen Aufnahmen und Interviews und Studio-Takes. Warum hat Sie als eingefleischten Beatles-Fan das nicht so interessiert?
Weil ich schon die beiden neuen Songs, da diese aufgemotzten Demo-Aufnahmen, Free as a Bird und Real Love, das hat mich damals schon nicht mehr erreicht. Ich habe es im Buch geschrieben, das war ja keine Popmusik, das war eine Seance. Da haben die eine alte TDK C90 oder was ausgebuddelt und das dann versucht, mit den damaligen technischen Möglichkeiten aufzumotzen. Und ich fand beide Songs eher schwach. Free as a Bird ja auch nicht zu Ende geschrieben. Und da steckte nichts drin, fand ich jetzt jedenfalls, oder nur wenig, von der Energie, aus der positiven, nach vorwärts drängenden Energie, die die Beatles immer ausgezeichnet hat. Also ehrlich gesagt fand ich ja schon den Ansatz von Paul McCartney, Ende der 60er Jahre zurück zu den Wurzeln zu gehen, eigentlich nicht Beatles-mäßig, weil die Beatles sind immer nach vorne gegangen und irgendwann ist auch vorne Schluss. Wieder zurückzugehen und retrospektiv zu sein, hat eigentlich nie zu den Beatles gepasst.
Wie sehen das die anderen, wenn wir spekulieren? Waren die Beatles auserzählt?
Also es ist ja so, dass derjenige, der immer nach vorne gehen wollte, war ja McCartney. Und der ist eigentlich dann quasi mit Get Back zurückgegangen, um den anderen Gefallen zu tun. Lennon hat gesagt, ich möchte Rock'n'Roll machen, ich will keine Kunst machen. Das hat er immer gesagt, als sie dann dieses Abbey Road Medley gemacht haben, hat er gesagt, warum müssen wir das machen? Wir haben doch Sgt. Pepper gemacht, wir müssen doch nicht nochmal wieder Kunst machen. Also ich glaube, die Idee des Zurückgehens, die war einerseits McCartneys Idee und andererseits lag sie in der Luft, wenn man guckt, was zur gleichen Zeit andere Leute gemacht haben. Bob Dylan hat das amerikanische Folk-Erbe wieder besucht mit den sogenannten Basement-Tapes, die er bei sich zu Hause aufgenommen hat. Die Rolling Stones haben den Rock'n'Roll-Circus gemacht. Elvis Presley hat sein Comeback-Special gemacht. Also Ende der 60er war Pop an eine Grenze gestoßen und es ging für alle irgendwie wieder zurück, habe ich das Gefühl. Und da waren die Beatles eben Teil davon.
Um nochmal kurz zurückzukommen auf das, was eben gesagt wurde. Ich glaube eben auch, es war in der Tat eine Zeitenwende. Der schrankenlose Hedonismus der 60er mit der gutgläubigen Gruppenidylle und Love and Peace, das war zumindest für Lennon 1970 wirklich, dieser Traum war ausgeträumt. Diese goldenen 60er, wie man sie dann rückblickend immer wegen ihrer wirtschaftlichen, technologischen und auch kulturellen Aufbruchsstimmung genannt hat, die hatten sich für Lennon längst zu einer Zwangsjacke entwickelt. Und ich erinnere mich, er hat mal in einem, ich glaube im Rolling Stone Interview 1970 hat er gesagt, alle zogen sich schick an und nichts änderte sich. Und das war ihm einfach zu wenig. Also dieser komfortable Männerbund der Beatles, der für ihn jetzt nur noch sozusagen die hilflosen Tagträume einer Mittelklasse verkörperte, die man sich aufgrund eines nie zuvor dagewesenen Wohlstands eben auch leisten konnte, diese Tagträume, das genügte ihm nicht mehr. Und eben wurde schon gesagt, Drogen hatten für kurze Zeit, auch nicht zuletzt bei Lennon, die Illusion erzeugt, dieser 60s-Traum würde ewig währen. Und für ihn hatten sich die Beatles im Grunde mitschuldig gemacht an dieser Vernebelung der Realitäten damals.
Dann war es also zu Ende. Was ging verloren? Ich frage mal ganz doof, was war denn so toll an den Beatles? Also hervorragende Songwriter und großartig eingespielte Bands und kreative Soundtüftler, gibt's ja noch viele, viele andere. Was kam da zusammen? Also nicht vollständig jetzt natürlich, aber schlaglichtartig, persönlich. Herr Gosen.
Also John Lennon hat, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, wir waren diejenigen, die im Mastkorb gesessen haben und haben gesagt, Land in Sicht.
Genau, ja.
Sie haben manche Sachen vielleicht nicht als Erste gemacht. Es gibt ja immer den Streit, sondern es ist ja eine Tatsache, dass, sagen wir, Tierstimmen zuerst auf Pet Sounds von den Beach Boys drauf waren. Aber die Beatles haben es doch immer irgendwie konsequent und auf einem höheren Niveau gemacht, finde ich. Wobei für mich immer George Martin der wichtigste Faktor war, weil man schon hört, dass auch schon die früheren Platten der Beatles einen viel dichteren Sound haben als zur gleichen Zeit die Platten der Stones, finde ich jedenfalls. Und die schiere Qualität des Songwritings und die haben halt eine Energie gehabt. Sie haben auch zum Beispiel, ich habe jetzt nicht einen kompletten Überblick über alle Bands der Zeit, die haben immer versucht, auch alle vier irgendwie zu präsentieren. In den frühen Platten singt John Lennon mehr Songs, aber jeder kommt mal vor. Immer singt auch Ringo ein Stück und immer ist George Harrison zumindest dabei, auch wenn er ein bisschen klein gehalten wurde, sicherlich eine Zeit lang. Aber das ist schon sehr gut rübergekommen, dass es ein unheimliches Gemeinschaftsding ist und dass sie eine unglaubliche, positive, treibende Energie verkörpert haben.
Aber trotzdem ist es ja auch so, Herr Gosen, bei den Who wurden auf der Bühne gleich Gitarren zerschlagen und die Stones lebten viel offener den Exzess und das Illegale. Sie deuten in Ihrem Buch ja schon auch so ein bisschen an, dass für Sie die Beatles auch die Band für die, ja vielleicht für die Braveren oder für die Gebändigteren waren.
Ja, also für mich jedenfalls. Ich war nie so der Rebell und mir haben die Beatles erlaubt, mich gerade so weit von meiner Herkunft und meinen Großeltern zu entfernen, dass ich sie da immer noch sehen konnte. Also ich habe nicht den klassischen Generationenkonflikt ausleben müssen, weil bei uns alles zu Hause in völlig mediocre oder normalen Bahnen ablief, die Auseinandersetzung, die ich mit meinen Eltern hatte. Meine Eltern waren auch zum Beispiel beide Jahrgang 45, also ich konnte da noch, sie konnten sie nicht haftbar machen für die Zeit davor. Das fiel bei mir alles weg. Und ich bin so ein Harmonietyp und deshalb fand ich das gut, dass die Beatles was völlig anderes waren. Mein Opa hat alleine aufgeregt, dass sie Englisch gesungen haben. Immer noch, auch Ende der 70er noch, Anfang der 80er. Der hat tatsächlich mal in Ilja Richters Disco, trat mal Deep Purple auf. Mein Opa sagte, was singt der denn schon wieder Englisch? Und ich sagte ihm, das ist Ian Gillan, der kommt aus England. Mein Opa meinte ja, in England kann er ja auch Englisch singen. Das hat schon ausgereicht. Und das war mir als Rebellentum persönlich genug. Und deshalb war ich immer im Beatles-Lager und nicht bei den Stones oder bei The Who. Ich kann ja bis heute nicht verstehen, wie man Gitarren kaputt hauen kann. Wir wussten früher nicht, wo wir die Dinger herkriegen sollten, wenn wir spielen sollten. Und die haben die zertrümmert. Also das finde ich blöd, immer noch.
Herr Kemper, würden Sie das auch so sehen, dieses gebändigte, bravere? Herr Gosen ist ja ein Nachgeborener. Sie hingegen mussten die Ohren noch freitragen, bevor die Beatles mit neuen Frisuren kamen.
Nee, das würde ich so, also aufgrund meiner persönlichen Erfahrung damals so nicht teilen. Also ich fand, dass die Beatles damals absolut revolutionär waren. Also man kann den auch den sozialgeschichtlichen Einfluss der Beatles auf die Jugendkultur nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Es gibt diesen schönen Satz, und den finde ich wirklich richtig, die Beatles explodierten geradezu in eine ermattete Umwelt hinein. Sie waren der Stoff, aus dem Schreie gemacht wurden. Man muss sich vorstellen, dass damals dieser ganze Yeah-Yeah-Yeah-Hedonismus, das wirkte unglaublich provozierend auf die Erwachsenen. Und nicht zuletzt, das ist noch ein ganz anderer Punkt, das war die Mobtop-Frisur, das war der Pilzkopf. Man glaubt ja gar nicht, was das damals für eine Revolution war, diese langen Haare. Die Eltern und Erzieher sind ja geradezu ausgeflippt. Das Establishment war sowas von sauer. Ich musste da zum Teil dreimal zum Friseur gehen, bis die Haare kurz genug waren. Oder mein Vater fragt, du warst ja noch gar nicht da. Ja, also das wirkte damals alles extrem schockierend auf die erwachsene Welt. Auch der Herr Gosen gerade sagte, dieses Englisch, natürlich wirkt das provokant. Und die Leistung der Beatles, weil sie eben danach gefragt haben, besteht für mich eigentlich darin, dass sie erstmal universell akzeptiert wurden, über alle kulturellen Grenzen hinweg von Jugendlichen. Sie haben einen Maßstab gesetzt, an dem sich im Grunde alle Nachfolger messen lassen mussten. Und, das finde ich auch ganz wichtig im Rückblick, die Beatles wurden eigentlich ja zu so einer Art Wegbereiter jener, nennen wir es mal Bewusstseinsrevolution in den westlichen Industrienationen. Da wurden dann ja dann wirklich in den 60ern all die Lebens- und Kommunikationsformen erkämpft und aus den konservativen Zwängen befreit, für die nachfolgende Generationen dann im Grunde mit ihrer selbstverständlichen Freizügigkeit und so weiter dankbar sind.
Herr Brüggemeier, Sie beschreiben in Ihrem Buch Pop, wie Sie die Beatles als Zehnjährige entdeckt haben und Ihnen die Stones lange egal waren, bis Sie dann viel später in denen, also in den Rolling Stones, doch noch so eine Komponente entdeckten, die den Beatles gefehlt hatte für Sie.
Das stimmt. Das war tatsächlich die Sexiness und der Körper, etwas, das bei den Stones eine wesentlich größere Rolle spielt als bei den Beatles. Wobei man eben auch sagen muss, ich glaube, der Grund, warum die Beatles so einen Einfluss hatten, war eben, dass sie auf den ersten Blick vielleicht dann für die Leute nicht ganz so gefährlich wirkten wie die Stones. Also sie haben vielleicht dadurch auch natürlich mehr Leute erreichen können. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum sie mit einer größeren Nachhaltigkeit dann die Sache umdrehen konnten und eben diese Revolution sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich begleiten konnten. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn sie eine Band gewesen wäre, die die ganze Zeit nur auf Konfrontation ausgewiesen wäre, sondern das war eben eine Band, die schon auf eine Art auch auf Harmonie aus war. Und das lag eben auch daran, dass jemand wie McCartney eben gar nicht so sehr Rock'n'Roller war, sondern eben auch die Musik seines Vaters mochte und die Musik, die sein Vater in einer Jazzband gespielt hatte und eigentlich sowas wie Rodgers und Hammerstein oder so sein wollte mit Lennon zusammen. Also ein klassisches Songwriting-Duo. Und das zu vereinen, einerseits die Aufbruchstimmung der 60er und andererseits die Zeit der Eltern, das hat es, glaube ich, dann ausgemacht.
Wie ist es denn um die Einzigartigkeit bestellt? Ich meine, Herr Kemper, Sie haben gerade ein Buch über Eric Clapton veröffentlicht, der ja auch ein Beatles-Freund und zeitweise Kollaborateur war und der zur selben Zeit von Fans als Gott bezeichnet wurde. Also stehen diese ganzen Ikonen, die Beatles, Clapton, die Stones und andere, nebeneinander oder sind die Beatles tatsächlich nochmal eine Dimension für sich, so ein Solitär, neben dem niemand anders Bestand hat?
Naja, die Beatles waren halt eine Band und Clapton hatte zwar auch verschiedene Bands, die aber alle sehr schnell verlassen hat. Er ist ja bei keiner Band, weder bei John Mayle noch bei den Yardbirds vorher, dann bei Cream oder Derek and the Dominos. Er hat die ja alle sehr schnell gewechselt. Die Beatles waren eine Band und diese ja, dieses Bandsein, das verkörperte damals für Jugendliche natürlich eine Möglichkeit. Nämlich eine Möglichkeit, sich mit anderen Leuten auch zusammenzuschließen und Musik zu machen. Also dieses Rollenmodell Band, das war weder bei Bob Dylan noch bei Elvis Presley vorher gegeben. Die Beatles waren eigentlich lieferten ein revolutionäres Rollenmodell auch als Band. Und deshalb waren sie auch so ein bisschen die Prototypen der Do-it-yourself-Rocker. Wenn man schon nicht singen kann und auch nicht aussieht wie Elvis und nicht so gut dichten kann wie Dylan, dann kann man wenigstens mit Freunden eine Band gründen und sich diese wunderbaren elektrischen Gitarren schnappen und eigene Songs schreiben. Dafür standen die Beatles natürlich auch.
Ich wollte gerade sagen, eigene Songs schreiben, ist es das, was sie auch so revolutionär gemacht hat?
Naja, auf jeden Fall. Also das gab es ja vorher, gab es professionelle Songwriter, die beispielsweise im Brill Building in New York saßen und für Bands und Künstler Songs schrieben. Und die Idee, dass die Beatles ihre Songs selbst schrieben, das hat ihnen auch die Tür geöffnet. Also der Grund, warum sie ihren ersten Plattenvertrag bekommen haben, war, glaube ich, nicht so sehr, dass sie so unglaublich toll gespielt haben, sondern der lag eher darin, dass es einen Songverlag dann gab, der diese Songs auch anderen Künstlern anbieten konnte. Das hat Brian Epstein sehr früh gemerkt, dass man über diesen Weg auch Geld verdienen kann.
Ihr Manager.
Und der Beatles-Manager. Und zugleich haben das dann später auch die Manager anderer Bands gemerkt. Und dann hat eben der Stones-Manager Andrew Luke Oldham zu Jagger und Richards gesagt, schreibt auch mal Songs, damit können wir auch noch ein bisschen Geld verdienen nebenher, neben dem, was wir mit Auftritten etc. verdienen. Und das war natürlich eine Revolution, dass auf einmal die professionellen Songwriter so ein bisschen arbeitslos wurden und dadurch natürlich die Bands auch über das gesungen haben, was sie selbst interessiert hat und was sie selbst ausgemacht hat und nicht die formelhaften Phrasierungen und Formeln eben von anderen Leuten singen mussten, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun hatten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es auch das Identifikationspotenzial viel größer wurde für Leute, die das dann gehört haben.
Was an den Beatles wird überschätzt?
Da ist Stille im Raum. Da wird keinem was sagen.
Nächste Frage.
Also ich habe Mike Brüggemeier gerade gesagt, dass sie gar nicht so toll gespielt haben, zum Beispiel bei ihren Vorspielen, nehme ich mal an, darauf hat er sich bezogen. Und wenn ich habe jetzt gerade erst das Buch von Friedhelm Rathjen gelesen über die Get Back und Let It Be Sessions. Der hat sich ja wirklich monatelang durch diese Aufzeichnungen gehört. Und da erwähnt er auch immer wieder, dass die jetzt zum Beispiel im Improvisieren gemeinsam auch nicht immer so toll waren. Ne? Vielleicht war ein Manko, dass sie jetzt keine Mucker waren in dem Sinne, oder? Oder wie sehen die anderen das? Bei bestimmten Sachen gucke ich immer als Fan drauf und Peter Kemper und Mike Brüggemeier haben da, glaube ich, ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen vom Wissen her.
Also sie waren sicher keine Virtuosen und das war, glaube ich, so wie Miles Davis in dem Sinne auch verglichen mit Dizzy Gillespie kein Virtuose war und sich eben andere Dinge überlegen musste, um zu glänzen, waren das bei den Beatles auch so. Und das war wahrscheinlich sogar das, was sie eben zu dem Zeitpunkt zu Anfang groß gemacht hat. Also dass sie eben tatsächlich nicht alle spielen konnten, sondern dass sie
Vor allen Dingen alle mehr oder weniger gleich gut spielen konnten oder gleich schlecht, wie man will.
Ja. Wobei, da würde ich jetzt gerne dazu sagen, dass ja schon eine Band, die 2 Jahre in Hamburg auf der Reeperbahn jeden Tag 2 Konzerte spielt, verdammt gut zusammenwächst. Und das auch, wenn man diese so Skistadium und so diese wenigen großen Konzerte, die sie gespielt haben, sieht, wie die intonieren, ohne sich zu hören dabei, das fand ich schon immer beeindruckend.
Also, weil eben gefragt wurde, was an den Beatles überschätzt wurde. Ich würde nicht sagen, dass ihre instrumentalen Fähigkeiten überschätzt wurden. Ich fand, die haben ihre Komposition wirklich optimal gespielt. Und sie haben auch nur Sachen geschrieben, die sie gut spielen konnten. Ich meine, George Harrison war nicht der Virtuose und der Improvisator wie Eric Clapton, den sie eben erwähnt haben. Deshalb hat Clapton vielleicht auch dann das Solo gespielt in While My Guitar Gently Weeps auf Bitte von George Harrison. Aber George Harrison war trotzdem ein fantastischer Gitarrist, der einfach mit seinem minimalistischen Stil und mit seinen melodischen Licks diese Songs aufgewertet hat. Also diese, ich sag mal, souveräne Zurückhaltung, die er an der Gitarre immer an den Tag gelegt hat, die war sehr, sehr viel wert für diese Band. Und natürlich waren die Beatles keine, weil das auch Herr Gosen eben ansprach, das waren keine Improvisatoren. In dem Moment, wo die dann bei den Get Back Sessions anfingen, das Ganze in so eine Art Jam Session zu transformieren, dann funktionierte das nicht mehr, weil sie eben nicht aus dem Blues, sondern aus der Rockmusik, aus dem Rock'n'Roll kam. Und da wurde nun mal nicht improvisiert. Also da waren die Stones, was ihre Wurzeln dann auch im Delta Blues und so weiter, bei Robert Johnson und die ja alle mehr oder weniger improvisiert haben in ihrer Begleitung angeht, da waren die schon ein Stück weiter damals. Aber das war bei den Beatles kein Nachteil, weil sie als Kollektiv nur die Sachen geschrieben und gespielt haben, die optimal zu ihnen passten.
Und wenn ich umgekehrt frage, weil es jetzt gerade um die Mankos ging, gibt es auch Qualitäten oder Großtaten der Beatles, die Sie als Fans oder Fachleute spät erst erkannt und begriffen haben?
Bei mir war es vielleicht so, dass ich, als ich jünger war, am Anfang der 80er Jahre, als ich so dazu kam, dass mich eigentlich zuerst die späten Beatles mehr fasziniert haben, weil die Studiotechnik noch ausgefuchster war, weil alles ein bisschen abgedrehter war und noch besser klang. Und ich habe erst später und vielleicht nochmal besonders, als ich es fürs Buch so durchgehört habe, angefangen, die frühen Sachen nochmal neu zu schätzen, weil es einfach so ein perfekter Pop ist und so ökonomisch und auf den Punkt und gleichzeitig so voller Energie. Also vielleicht hat es aber auch damit zu tun, jetzt gerade unter den Bedingungen, unter denen wir gerade leben, mir fällt es zurzeit leichter, sagen wir mal, Hard Day's Night zu hören als Nevermind von Nirvana. Und da schätze ich jetzt gerade die frühen Sachen doch mal sehr.
Gehen wir in die Zeit danach. Die vier Beatles-Mitglieder haben ja auch einzeln weiter Musik gemacht. Paul McCartney war wahrscheinlich der produktivste, Ringo Starr phasenweise der erfolgreichste. Ich denke, John Lennon hat mit Imagine den wohl ikonischsten Post-Beatles-Hit hinbekommen. Wenn man an diese Sachen denkt oder an Band on the Run von Paul McCartney und den Wings, dann scheint es ja schon, als seien sie einzeln auch zu Großtaten in der Lage gewesen. Wie sehen Sie das, Herr Brüggemeier?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir mit dem Ende der Beatles eigentlich eher was gewonnen als was verloren haben, denn dadurch konnte dann eben jeder sein eigenes Ding machen und wir hatten die Songs von George Harrison, die alle auf dem wundervollen Dreifachalbum All Things Must Pass drauf sind, nie gehört, wenn er weiter ein Beatle geblieben wäre. Und John Lennons schonungslose Selbsterkundung von seiner ersten Platte Plastic Ono Band musste er auch im Alleingang durchziehen. Und McCartney, der wahrscheinlich am meisten an der Beatles-Idee hing und der auch eigentlich die schöpferische Version der Beatles in den letzten Jahren verkörpert hat, hat sicherlich zu Anfang, obwohl er die größten Talente vielleicht musikalisch mitgebracht hat von allen Vieren, es am schwersten gehabt und musste an der Aufgabe wachsen und hat dann aber eben auch tatsächlich wunderbare Platten gemacht mit den Wings. Und gerade wenn man sich so diese Selbstfindungsphase anguckt, die ersten drei Platten in seiner Solokarriere, bin ich immer noch ein Riesenfan davon. Das ist so freigeistig und teilweise auch drüber, dass mir das sehr, sehr viel Spaß immer noch macht. Und ich bin tatsächlich, was McCartney angeht, mit dem Solowerk tatsächlich immer noch sehr beschäftigt. Und das beschäftigt mich fast mehr als die Beatles mittlerweile. Und ich finde das ganz wundervoll. Und bei Lennon bin ich immer ein bisschen deprimiert, wenn ich das höre, weil eben das in der Regel keine freudvollen Platten sind, sondern zerrissene Platten, auf denen es eben um Selbstfindung und so weiter geht. Aber als neu gewordener Vater kann ich mit seiner Familienplatte Double Fantasy mittlerweile ziemlich viel anfangen.
Aber danke für diese steile These, dass wir mehr gewonnen als verloren haben. Kommt wieder.
Also dem muss ich widersprechen. Gut. Ja? Ich glaube einfach, dass weder Lennon noch McCartney noch Harrison noch Starr als Musiker und Songschreiber nie mehr den Qualitätsstandard in ihren Solokarrieren erreicht haben, den die Beatles gesetzt haben. Ich glaube einfach, dass erst diese spezifische Reibung zwischen McCartney, der ja ein brillanter Melodiker war, der mit einer einfachen Melodie eine emotionale Geschichte erzählen konnte, und diese Reibung mit Lennon, der ja wesentlich expressiver war und rebellischer auch im Ton, ja, das fehlte einfach. Und solange das Gruppenbewusstsein der Beatles funktionierte und sie eben damals die Strömung des Zeitgeistes mit ihren psychischen Antennen aufgenommen haben, gab es eben sowas wie eine freundschaftliche Konkurrenz zwischen Lennon und McCartney. Und ich glaube einfach, dass diese freundschaftliche Konkurrenz, ja, in den Songs, in vielen Songs, ja, man weiß, die meisten Songs sind von einem initiiert worden, aber es haben alle daran mitgewirkt. Das hat im Grunde die Qualität von Beatles-Songs ausgemacht. Und das fehlte mir dann später sowohl bei Lennon als auch bei McCartney.
Das möchte ich auch nochmal unterstreichen, das finde ich genau richtig. Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, ich kann mir leider nicht mehr erinnern, wo die späteren Werke unterlagen nicht mehr der Schwerkraft der Gruppe. Und das, das stimmt genau. Und man findet Großdaten auch auf den Soloplatten. Aber nicht alle Soloplatten sind als komplette LPs immer gelungen. Man könnte sich aus den ersten 5 Jahren der Nach-Beatles-Zeit die 14 Songs von den Soloplatten rausnehmen und dann gucken, was hätte die Gruppe daraus gemacht. Das wäre natürlich schon ganz interessant gewesen, wenn die Beatles zusammen Live and Let Die gemacht hätten. Ich hoffe, sie hätten dann aber zum Beispiel gesagt, nee, Imagine nehmen wir aber nicht auf. Das wäre ganz heilsam gewesen, finde ich, weil ich kann es nicht mehr hören. Imagine fand ich nie, hat mich immer enttäuscht, dass das der bekannteste Song von meinem Lieblingsbeatle war, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, die Summe hat's gemacht und im Solowerk sind es halt nur einzelne Komponenten.
Und wie ging's für den Rest der Popwelt weiter, wenn wir den Blick mal etwas weiten? Also wie verhält sich's in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten mit dem Einfluss der Beatles auf andere Bands und Bewegungen? Wo hört man ihren Nachhall, auch wenn es sie nicht mehr gab in den 70ern und 80ern?
Naja, erstmal gibt es, glaube ich, auch eine Gegenbewegung natürlich. Also ich glaube, gerade Punk und so war eben quasi der Versuch, das Gegenteil von den Beatles zu machen, in gewisser Weise. Ich weiß von Freunden, dass so Ende der 70er schon eher eine große Beatles-Müdigkeit da war. Mhm. Und selbst Lennons Comeback 1980 mit seinem Album Double Fantasy, nachdem er 5 Jahre lang keine Musik mehr gemacht hatte, wurde eigentlich ziemlich kritisch gesehen. Und den Status, den es dann bekam, den bekam es dann erst dadurch, dass er eben tragischerweise ermordet wurde. Und dann ging das auf Platz 1 in den Charts und so weiter. Davor hat das jetzt gar nicht so viele Leute interessiert. Natürlich, die alten Fans haben sich gefreut, dass wieder was Neues da ist, aber für den Zeitgeist hat das nicht so eine große Rolle gespielt damals.
Das ist jetzt das Publikum auch zum großen Teil, was Sie meinen, oder?
Ja, die Bands rekrutieren sich ja erstmal aus dem Publikum. Also es ist ja so, dass junge Musikfans dann irgendwann selber anfangen, Musik zu machen und Prog-Rock hat relativ wenig mit den Beatles zu tun. Da geht es um das Ausstellen von Virtuosität. Punk hat wenig mit den Beatles zu tun. Das kam dann in der New Wave-Zeit hat man schon das Gefühl, dass auf einmal wieder so beatleske Anklänge zu finden sind, dass man das bei Bands wie Orange Juice findet zum Beispiel oder dass man es später auch bei Prefab Sprout und solchen Bands findet. Dass
das heißt, wir sind in den 80ern jetzt und die 70er waren dann eher die Zeit der Gegenbewegung, meinen Sie?
Mhm. Naja, ich fand vor allem dann im Britpop, also wenn man sich eine Band wie Oasis beispielsweise anschaut, ich meine, Don't Look Back in Anger, dieser Monster-Hit, das Stück beginnt mit den Piano-Eröffnungsakkorden von Imagine und auch Primal Scream oder Travis, die haben ihre Wurzeln in den Beatles ganz offensiv.
Das sind jetzt die 90er, die Sie ansprechen. Wie ist es denn, jetzt haben wir die 70er quasi Gegenbewegung, 80er taucht es wieder auf, 90er wurde sich auch wieder auf die Beatles bezogen. Wie ist es heute? Haben Bands und Künstler von Relevanz noch ein Auge auf das, was die Fab vorher gemacht haben?
Also ich glaube, heute sind sie in so eine Art klassische Phase übergetreten, also im Sinne von klassischer Musik. Wie sich alles auf Mozart oder andere oder Beethoven bezieht, kommt heute niemand an den Beatles vorbei. Die haben jetzt dadurch, dass diese Erinnerung jetzt so lange so intensiv ist, diesen Status erreicht, dass niemand mehr sagen kann, er bezieht sich nicht auf sie.
Sie waren ja, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, Herr Gosen, mit Ihren Söhnen in Liverpool und haben da die ganze Beatles-Gedenktour gemacht. Wie beeindruckt waren die Jungs?
Ja, versuchen Sie das mal rauszukriegen, wie beeindruckt pubertierende Jungs sind. Also das Erste, was Sie fotografiert haben, war eine Buzz Lightyear-Figur in Woolton, die den Spruch hochgehalten hat, Praise the Lord. Das fanden sie lustig, weil sie Buzz Lightyear aus dem Film Toy Story kannten. Sie sind klaglos mitgegangen und ich glaube, sie haben sich schon ein bisschen anstecken lassen von der Begeisterung des Guides, den wir da hatten. Da kann man natürlich Pech haben. Ich habe halt so eine touristische Tour zu den Beatles Places gemacht und das ist total aufgewertet worden und aufgepeppt worden durch Steve, der ein so dermaßen irrationaler Liverpool- und Beatles-Fan war, dass wir statt 3 Stunden 4,5 Stunden unterwegs waren. Der hat mir Sachen erzählt im Brustton der Überzeugung, also kurz vor seinem Tod hat John Lennon Tante Mimi angerufen und gesagt, er trennt sich von Yoko und kommt zurück nach Liverpool. Also solche Sachen, die von einer Leidenschaft getragen waren, die großartig war. Und deshalb hat das Spaß gemacht. Meine Jungs, ja, der Ältere, der bezieht sich manchmal darauf, aber der, das ist, glaube ich, viel Höflichkeit. Der Jüngere wird sich so mal gucken, was es in späteren Jahren noch nach sich zieht.
Herr Brüggemeier, Sie arbeiten für die Musikzeitschrift Rolling Stone, die ja die Beatles immer mal wieder auf dem Titel hatten. Zunächst im Oktober zu Ihrer Geschichte über Abbey Road. Zieht ein Beatles-Cover heute noch?
Ja, es zieht besser als alles andere. Also das sind tatsächlich die Künstler, die die Leute anscheinend immer noch am meisten bewegen. Also wenn wir die Beatles auf dem Cover haben, haben wir immer sehr, sehr gute Verkäufe. Lustigerweise nicht unbedingt, wenn wir die Solo-Beatles auf dem Cover haben, aber wenn wir die Beatles auf dem Cover haben.
Und ansonsten, was jetzt diese Distanz anlangt, die man dann eher vielleicht sieht in der Pop-Szene, leben wir ja vielleicht gerade in der Beatles-ferneren Zeit, weil die Band als beste Keimzelle großer Popmusik gerade so ein bisschen aus der Mode ist, zugunsten von Einzelinterpreten und Songwriting-Teams. Die Popmusik ist gerade schon woanders unterwegs, oder?
Das hat natürlich auch ökonomische Gründe, weil es viel zu teuer ist, mit einer Band und großem Equipment, vor allem mit einem Schlagzeug, durch die Gegend zu touren. Das kann sich heute kaum noch jemand leisten. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man dadurch, dass man am Laptop Musik machen kann etc. und kein Studio mehr braucht, man natürlich auch alleine zu Hause aufnehmen kann, in der Vereinzelung und der Isolation, was natürlich in der jetzigen Situation nochmal ein Standortvorteil der jetzigen Art von Popmusik ist, dass man sagen kann, okay, ich brauche keine anderen Leute, um meine Platte zu machen. Ich kann das alles alleine machen.
Und doch gab es letztes Jahr zum Beispiel diesen Film Yesterday von Danny Boyle, in dem die Songs der Beatles und die Erinnerung an sie aus der Welt verschwindet und nur der Held des Films kennt die ganzen Songs und wird dadurch berühmt. Der Film war ein Erfolg, aber er hat kein Beatles-Revival ausgelöst. Was würden Sie denken? Kommt das irgendwann nochmal?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube das nicht, dass es ein Beatles-Revival geben wird. Die Beatles waren eine Band der 60s, das muss man sagen. Und sie verkörpern auch alle Tugenden und Untugenden dieser Zeit. Und Herr Gosen hat eben gesagt, dass die Beatles heute so Klassiker sind. Das kann man so sehen, aber ich glaube, sie sind auch ein Stück mystifiziert. Sie sind auch längst im Mythos entrückt. Ja, das war eine Zeit, als sich eine Jugendkultur weltweit formiert hat, damals mit allen Auseinandersetzungen, die man da durchlebt hat, die Leute, die damals jung waren. Und diese Auseinandersetzungen, diese Kämpfe, die man da geführt hat, mit den Beatles und für die Beatles, die gibt's eben nicht mehr. Und das war sehr identitätsstiftend damals für die Leute, die in den 60ern groß geworden sind. Ich glaube, dass die Beatles heute im kollektiven Bewusstsein der Jugend nicht mehr präsent sind. Man kennt sie als Ikonen, man schätzt sie als Ikonen, aber sie sind nicht länger irgendwie die coolste Band der Welt, die sie mal waren.
Ich glaube, dass es kein, also ein Revival kriegt man von Bands und Künstlern, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Und das ist ja bei den Beatles nicht der Fall.
Wenn wir jetzt zum Schluss noch Platz für 3 Beatles-Songs hätten hier im Radio, welche würden Sie spontan raussuchen, Herr Brüggemeier?
Penny Lane, weil es das größte Tonkunstwerk des 20. Jahrhunderts ist. Strawberry Fields, weil es die B-Seite dazu war von John Lennon, ebenfalls grandios. Und als dritten Song würde ich, glaube ich, I Wanna Hold Your Hand nehmen.
Herr Kemper?
Ich würde mit I Wanna Hold Your Hand anfangen. Das hatte damals eine ungeheuer aufstörende Wirkung, nicht nur in den USA nach dem Mord von Kennedy. Das hat das ganze Land damals wieder so ein bisschen hochgerissen. Dann würde ich Day in the Life nehmen, für mich der schönste Beatles-Song, auch gerade was diese eben schon angesprochene Zusammenarbeit, das Kollektivbewusstsein von McCartney und Lennon angeht. Und als drittes würde ich While My Guitar Gently Weeps nehmen, nicht nur, weil ich selbst seit Jahrzehnten Gitarre spiele, sondern es ist im Grunde die Hymne für jeden Gitarristen.
Herr Gosen?
Ich würde als erstes Tell Me Why nehmen von der Hard Day's Night LP. Ich habe das gestern nochmal gehört und da finde ich den Gesang so perfekt und da steckt die ganze Energie drin, die in den frühen Beatles hatten. Ich würde Lucy in the Sky with Diamonds nominieren, weil das mein erster Lieblingssong war. Das war das erste, was ich auf einer Kassette, die mir ein Mitschüler aufgenommen hatte, so richtig, was mich da so richtig fasziniert hat. Und als letztes auch While My Guitar Gently Weeps, allerdings in der wunderbaren akustischen Version mit der zusätzlichen Strophe auf der Anthology.
So, dann gehen jetzt hoffentlich alle Hörer zu ihrem Streamingdienst oder an den Plattenschrank und checken das mal. Es wird sich lohnen. Vielen Dank an diese Runde in die jeweiligen Home Offices. Was war so toll an den Beatles? Das war unsere Frage heute im SWR2 Forum, 50 Jahre nach ihrer Trennung. Es diskutierten Mike Brüggemeier, Journalist und Autor, Frank Goosen, Schriftsteller und Kabarettist, und Peter Kemper, auch Journalist und Autor. Die Gesprächsleitung hatte Bernd Lechler.